Es verbirgt sich dahinter, dass postkoloniale Theorien, die im akademischen Bereich, vor allen Dingen in den Humanities und in den Geistes- und Sozialwissenschaften sehr einflussreich geworden sind, dass die ja eigentlich angetreten sind, Kolonialismus zu kritisieren, Rassismus zu kritisieren und so koloniale Spuren auch nach der formalen Entkolonisierung aufzufinden. Und daran ist auch erstmal gar nichts auszusetzen, prinzipiell. Aber, um es jetzt mal verkürzt zu sagen, diese Studien versuchen mit diesem Prinzip der Kolonialität oder des Kolonialismus so eine Art Generalschlüssel zu finden und thematisieren damit auch Judentum und Zionismus einerseits und Holocaust und Antisemitismus andererseits. Und dadurch ergeben sich dann Verkürzungen und Verzerrungen dieser Gegenstände, weil diese Theorie eben nicht auf diese Gegenstände passt. Das würde ich erstmal so als Grundthese formulieren.
Sie haben schon ein bisschen angeschnitten, aber wo sind denn die genauen Grenzlinien zum Antisemitismus? Oder würden Sie, also ich nehme es an, Sie würden es nicht, aber es wird ja manchmal vorgeworfen, Sie würden behaupten, dass diese Denkrichtung zwangsläufig darin mündet.
Das habe ich auch an keiner Stelle geschrieben, dass die zwangsläufig darin mündet. Viele postkoloniale Theoretiker behandeln das Thema auch überhaupt gar nicht. Aber die Theoretiker, also die prominenten Theoretiker und viele Theoretiker, die diesen Ansatz auf Judentum, Zionismus, Holocaust und Antisemitismus anwenden, die produzieren regelmäßig und systematisch diese Verzerrung. Und ich würde jetzt mal vier Punkte nennen, die ich auch in dem Buch in den Kapiteln dargestellt habe. Das erste ist, dass Antisemitismus immer wieder in Rassismus oder sogenannten Orientalismus aufgelöst wird. Also Orientalismus ist der Begriff von Edward Said, der besagt, dass der Westen sich einen herabgewürdigten orientalischen Anderen erfindet, der dann als statisch primitiv und rückständig betrachtet wird und den man dann beherrschen kann. Und dass sozusagen der Orient eine Projektion und Konstruktion des Westens sei. Und schon Said behauptet 1978 in seinem Buch Orientalismus, dass Antisemitismus Anti-Semitismus sei, also Feindschaft des christlichen weißen Westens gegen Muslime, Araber und Juden gleichermaßen, weil die derselbe Typ, nämlich der Semit seien, wie er meint. Und schon da findet man eben eine Gleichsetzung verschiedener Formen von Feindschaft, von Rassismus gegen Arabern und von Antisemitismus, weil eben Antisemitismus etwas ganz anderes ist als Rassismus gegen Araber. Und das wird verschliffen, das wird sozusagen gleichgemacht und mit Rassismus dann identifiziert. Und das führt dann eben dazu, dass man auch bestimmte Erscheinungsformen des Antisemitismus nicht mehr sieht. Vor allen Dingen die zentralen Erscheinungsformen, in denen Juden als herrschende Weiße oder sogar Hyperweiße Entitäten dargestellt werden, die die Welt beherrschen und ähnliches. Die These ist dann ganz oft in diesen postkolonialen Studien, ja, spätestens ab 1945 sei der Antisemitismus als systemische Diskriminierung vorbei. Und das halte ich für eine absurde These. Der zweite Punkt ist dann direkt daran anschließend, dass man versucht, auch den Holocaust als Kolonialverbrechen zu deuten. Dazu werde ich auch heute Abend nochmal in einem Vortrag was sagen. Und auch hier Präzedenzlosigkeit des Holocaust und die Spezifik des Holocaust eingeebnet in Kolonialverbrechen. Also das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Das dritte ist dann natürlich die Dämonisierung Israels. Israel wird als weißer Siedlerkolonialstaat gedeutet, der die indigenen Palästinenser eliminieren wolle. Das schreibt schon Said 1978. Israel wird, und da fängt dann auch tatsächlich der Antisemitismus an und nicht nur eine Verzerrung. Israel wird dann tatsächlich mit Bildern des traditionellen Antisemitismus versehen, als Feind der Menschheit, kindermordendes Kolonialgebilde. Man hat eine regelrechte Obsession mit Israel inzwischen entwickelt in diesem postkolonialen Kontext. Und ein anderer Punkt ist noch, dass man diese Thematik des arabisch-zionistischen Konflikts, dass man die in ihrer Komplexität einfach nicht fasst, sodass dann solche Kontextualisierungen auftauchen, dass eigentlich nur Israel Verbrechen begeht und die Palästinenser immer nur als Opfer dastehen. Und das ist jetzt der vierte und letzte Punkt. Das hängt eng zusammen mit dem, was Said in seinem Buch auch methodisch an Problemen hat. Denn er betrachtet nur das Reden des Westens über die anderen. Also der Westen konstruiert ja die anderen, sagt er. Ob das aber zutrifft, was die westlichen Orientalisten sagen, das blendet er erstmal aus. Und später sagt er, das trifft nie zu, das verzerrt immer den Orient. Und die Akteure jetzt im islamischen Kontext oder jetzt im palästinensischen Kontext, die tauchen sehr selten überhaupt auf mit ihren eigenen Äußerungen. Und wenn die dann mal, also wenn dann mal antisemitische Äußerungen aus dem palästinensischen Kontext zum Beispiel überhaupt Thema sind, dann werden die verharmlost und es wird gesagt, ja, das sei ja nur eine Reaktion auf israelische Unterdrückung. Also die anderen, die kolonisierten anderen, wie die begreifen, die werden eigentlich gar nicht ernst genommen in ihren Äußerungen.
Der Untertitel lautet ja, der progressive Angriff auf Israel, Judentum und Holocaust-Erinnerung. Ich meine, progressiver Angriff auf Israel ist gerade ziemlich viel präsent, gerade bei den sogenannten pro-palästinensischen Demos findet man das. Aber können Sie vielleicht nochmal handfeste Beispiele für progressive, also progressive in Anführungsstrichen, Angriffe auf Judentum und vor allem Holocaust-Erinnerungen nennen?
Ja, also beim Thema Judentum kann man beispielsweise Judith Butler nennen, die so eine ganz krude Theorie entwickelt, dass das Wesen des Juden sei, sich von sich selbst zu trennen und zerstreut zu sein. Also das Diasporische sei das Wesen des Jüdischen. Und sie kehrt im Grunde genommen ein altes antisemitisches Stereotyp des Juden eigentlich nur um. Ne? Also die völkischen Antisemiten haben ja den Juden vorgeworfen, dass sie antinational seien, die Nationen und Völker zersetzen würden, unbestimmt sein, überall vorhanden, aber kein Volk, also kein wirkliches Volk sein, sondern ein Antivolk. Und Butler nimmt das jetzt auf und kehrt das sozusagen mit positiven Vorzeichen um und sagt, ja genau, das ist das Wesen des Jüdischen. Und dadurch, also das Wesen des Jüdischen ist im Grunde genommen gar kein Wesen zu haben, sich von sich selbst zu trennen, sich dem anderen auszuliefern, kein Heimatland zu haben und keine Identität zu haben. Und dann wird wieder dieses angebliche jüdische Wesen, alle Ordnungen zu subvertieren, kein Wesen zu haben und so weiter, alles zu zerstreuen und zerstreut zu sein, das wird wiederum zu einer Norm, die die Juden erfüllen müssen. Und wenn Juden jetzt sagen, naja, wir wollen aber einen Nationalstaat haben und wollen uns verteidigen gegen Angriffe von anderen oder gegen unsere Verfolgung, dann wird das zu einer toxischen Identität bei ihr. Der zionistische Jude ist im Grunde genommen eine toxische, männliche, souveränistische Identität, die im Grunde genommen dann im nächsten Schritt bei Butler wird der Zionismus dann als eine Art, ja, Double des völkischen Nationalismus der Deutschen dargestellt, der in den Holocaust geführt habe. Und bei ihr dann analogisiert dann mit den Verbrechen gegen die Palästinenser, den angeblichen und wirklichen Verbrechen. Also das wäre so ein Beispiel, wie sich das gegen Judentum und gegen zionistische Juden kehrt. Ein anderes Beispiel wären die Critical Whiteness Studies, die auch zu diesem postkolonialen Umfeld gehören, die dann behaupten, naja, die Juden seien mal nicht weiß gewesen, als sie noch diskriminiert gewesen seien, vor 1945. Und jetzt seien sie durch den Aufstieg in die Middle Class in den USA und durch Israel weiß geworden. Und weiß ist bei diesen Critical Whiteness Studies ein Begriff für dominant sein. Und jetzt wird dieser Begriff des dominanten, herrschenden, privilegierten Juden, der ja eigentlich auch wiederum ein Bild des Antisemitismus ist, als progressives Bild verkauft. Und jemand, der sogar Anhänger der Critical Whiteness Studies ist, David Schroep, der das aber sehr kritisch sieht, sagte, das sei eigentlich ein Brandbeschleuniger für Antisemitismus, weil die Juden jetzt als die Privilegierten dargestellt werden, als die Antisemiten sie ja auch immer schon gesehen haben. Also das wäre so ein Beispiel für Angriff auf das Judentum tatsächlich auch.
Und vielleicht nochmal ein Beispiel auf die Holocaust-Erinnerung?
Das sind vor allen Dingen solche Theoretiker wie Mike Rothberg oder A. Dirk Moses. Und die vertreten die These, dass die Idee der Präzedenzlosigkeit des Holocaust falsch sei und dass im Grunde genommen Israel und die Juden, wenn sie darauf bestehen, dass der Holocaust präzedenzlos gewesen sei, dass sie damit sich ein Privileg sichern würden, um ihre eigenen Verbrechen an den Palästinensern zu kaschieren. Und dann ist noch die These von Moses und auch Rothberg, dass in Deutschland es so eine Art staatsoffizielles Hohepriestertum gebe, das darüber wache, dass Israel geschützt werde und dass diese Singularitätsthese des Holocaust bewahrt wird. Und der Angriff auf die Holocaust-Erinnerung ist nun zu sagen, naja, man will den Holocaust verflechten mit Kolonialverbrechen, ne? Und dann wird immer mehr unklar, ja, wo sind eigentlich die Differenzen zwischen den Kolonialverbrechen und dem Holocaust? Oder wie Moses selber dann den Holocaust sogar als Kolonialverbrechen einer bestimmten Art begreift, was ich für fundamental falsch halte und auch von den meisten deutschen Historikern auch kritisiert wird, die der Moses übrigens dann in seinen Tweets bei Twitter X also wirklich in einer äußerst vulgären Art dann auch beleidigt. Also Norbert Frey hatte neulich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, als Establishment-Bully bezeichnet. Also so geht man nicht mit Kollegen unter Historikern um, würde ich sagen. Aber das ist so ein aktivistisch, ich würde sogar sagen, hasserfüllter Diskurs inzwischen geworden von dieser Seite. Und in Bezug auf den arabisch-zionistischen Konflikt geht es dann so weit zu sagen, ja, also einige Vertreter sagen dann, man solle den Holocaust hier vergessen. Also im Sinne von, den solle man überhaupt nicht thematisieren in diesem Kontext, weil er damit gar nichts zu tun hätte. Und das ist wiederum ein anderes Kennzeichen dieses postkolonialen Diskurses. Das, was ich so angedeutet habe, dass man den Antisemitismus im arabischen und islamischen Raum ausblendet oder kleinredet. Oder eben irgendwie als verständliche Reaktion auf Israel und den Westen versteht. Aber das ist im Grunde genommen der Angriff auf diese Erinnerungskultur. Dieser Angriff ist immer verbunden mit einer Fehldeutung des Antisemitismus, mit einer Ablehnung der Präzedenzlosigkeit des Holocaust und mit einem Angriff auf Israel, dass angeblich diese Holocaust-Erinnerung nur missbrauche. Natürlich gibt es Missbrauch der Holocaust-Erinnerung auch in Israel und absurde Analogien, sicher, aber es ist doch jetzt, nur mal ein Beispiel zu nennen, liegt es auf der Hand, dass die Hamas beispielsweise sich an die Protokolle der Weisen von Zion anlehnt. Also der ersten Charta der Hamas von 1988 nimmt sie ganz viele Motive dieses antisemitischen Weltverschwörungsmotivs aus den Protokollen der Weisen von Zion auf, die auch eine Quelle von Hitlers Antisemitismus waren. Und all das darf nicht wahrgenommen werden. So schrieben dann jetzt in einem offenen Brief nach dem 7. Oktober Moses, Stefanie Schüler-Springorum und Rothberg unter anderem, dass es ein Missbrauch der Holocaust-Erinnerung sei, darauf hinzuweisen, dass die Hamas in der Kontinuität des NS-Antisemitismus stünde. Aber hier sind nun wirklich mal Verflechtungen vorhanden, während die Verflechtungen, die Rothberg zum Beispiel oder Moses mit Kolonialverbrechen und Holocaust produzieren, ja durchaus imaginär sind, würde ich mal sagen.
Aus postkolonialer Ecke wird ja häufig verlautbart, sie hätten, also die postkoloniale Ecke hätte gar kein Problem mit jüdischen Menschen, sondern mit Zionismus. Ihre Entgegnung?
Naja, ich habe ja schon ein paar Beispiele gebracht, in denen hier plötzlich Leute Normen aufstellen dafür, was das wahre Wesen des Judentums sei und den Juden vorschreiben, was sie zu tun haben. Aber der Angriff auf den Zionismus ist natürlich auch ein Angriff auf die Selbstverteidigung von Jüdinnen und Juden, nicht nur im Nahen Osten. Und der Angriff auf den Zionismus ist ein Angriff auf eines der beiden Zentren des Weltjudentums. Und der Angriff auf den Zionismus wird oft mit sprachlichen und inhaltlichen Mitteln vollzogen, die dem modernen Antisemitismus oder dem christlichen Antijudaismus entlehnt sind. Da müsste man jetzt ins Detail gehen, wo dann die Übertragungswege sind. Aber dieser billige Versuch, Zionismus, Antizionismus und Antisemitismus zu trennen, den halte ich wirklich für ein ganz typisches, aber eben inhaltlich falsches, für eine falsche Strategie.
Ich habe es einleitend schon erwähnt, im Vorfeld zu Ihrem heute stattfindenden Vortrag gab es ja diverse Anfeindungen gegen Sie und gegen den Vortrag. Das gipfelte in einem Beschluss des Studierendenrats der Uni Freiburg, der Sie als faschistisch und rassistisch beschimpft. Bitte zeichnen Sie die Entwicklung bis zu diesem Punkt nach, bevor wir dann später zu dem Stura-Beschluss zu sprechen kommen.
Ja gut, also es gab jetzt vor einigen Wochen gab es bei Instagram einen Angriff oder einen Aufruf zur Verhinderung einer Veranstaltung von einer palästinensischen Aktivistin, die wohl auch schon mit der Legitimierung des Massakers der Hamas in der Öffentlichkeit aufgefallen ist. Da gab es dann so einen üblichen Shitstorm, wie es wieder so passiert bei Instagram. Auch immer mit diesen Geschichten, der ist halt so ein Weißer und der ist halt so ein Kolonialist und was auch immer und antipalästinensischer Rassist und so weiter. Und daraufhin hat sich tatsächlich für mich die Sicherheitslage bei Veranstaltungen verschärft, weil ich jetzt immer also den Veranstaltern sage, naja, es muss zumindest eine Security geben, weil ich weiß nicht, was da passieren kann. in Mannheim zum Beispiel und Ulm, wo ich auch war, gab es dann auch Security und Polizei, es ist nichts passiert. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl, muss man sagen, wenn man da, also wenn man da so in den Fokus gerückt wird und eben ja auch dämonisiert wird und was auch dieser Beschluss dieses Sturas macht. Ne? Also man wird ja dämonisiert als Faschist und Rassist. Und was macht man gegen Faschisten und Rassisten? Ne? In der traditionellen Linken ist man ja da nicht weit zu sagen, naja, die kann man wegklatschen. Ne? Und deswegen bin ich da sehr alarmiert, was das betrifft.
Der Stura-Beschluss lautet wie folgt: Der Studierendenrat möge beschließen, alles dem Studierendenrat Mögliche zu unternehmen, um die Veranstaltung Antisemitismus und postkoloniale Theorien mit Ingo Elbe, welche am 30.07.2024 an der Uni Freiburg stattfinden soll, zu unterbinden. Wenn dies nicht gelingen sollte, möge der Studierendenrat beschließen, ein Statement zu der Veranstaltung zu veröffentlichen. Begründung: Die rassistischen und faschistischen Positionen Ingo Elbes sollten an der Universität Freiburg keinen Raum finden. Ingo Elbe diffamiert in seinem Buch, das denselben Titel wie die Veranstaltung trägt, die wissenschaftliche Disziplin des Postkolonialismus, welche angeblich von nicht-westlichen WissenschaftlerInnen als Kritik einer rassistischen Welt geprägt wurde. Ingo Elbe bezeichnet beispielsweise die Nakba als selbstverschuldete Katastrophe. In seinem Buch Antisemitismus und postkoloniale Theorien setzt Elbe Kritik Israels mit Antisemitismus gleich und bezeichnet die palästinensische Bevölkerung als jahrelang antisemitisch verhetzt, sowie die zivile Bevölkerung als schuld an der Schutzlosstellung der Juden. Nicht zuletzt wurde Ingo Elbe von der AfD in einem ihrer jüngsten Anträge im Bundestag zitiert. Zitat Ende. Die Veranstaltung findet jetzt eben nicht an der Universität Freiburg statt, weshalb sich der erste Teil des Beschlusses erübrigt hat. Der zweite, also dieses Statement, der blieb, wurde auch so beschlossen. Ich meine mit 8 Stimmen, aber wesentlich mehr Enthaltungen. Und so ist dieses Statement jetzt auf der Website des Studierendenrats zu finden. Gehen wir doch rein in diese Verlautbarung. Ihre Entgegnung zum Beispiel, dass Sie die Nakba als selbstverschuldete Katastrophe bezeichnen würden?
Ja, das habe ich tatsächlich getan. Ich zitiere da den britischen Historiker Ephraim Karsh. Und der bezieht sich hier mit dieser Formulierung darauf, dass die Nakba, also die Flucht und Vertreibung von ca. 700.000 arabischen Palästinensern 1948, dass die eben keine von vornherein von Israel geplante ethnische Säuberung war, sondern im Kontext des von den arabischen Staaten und von der palästinensischen Nationalbewegung geplanten Angriffskriegs auf den Jeschuf und Israel war. Das heißt, hätte es diesen Angriff nicht gegeben, der übrigens als Vernichtungskrieg gegen den Jeschuf geplant war und gegen Israel, dann hätte es auch diese Vertreibung und diese Flucht nicht gegeben. Übrigens muss man auch zwischen Fluchtgründen und den Vertreibungsgründen genau differenzieren. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich verweise mal auf das Buch von Benny Morris 1948, der erste arabisch-israelische Krieg, in dem er sehr detailliert durchaus auch die Verbrechen der zionistischen Seite beschreibt, aber eben auch zeigt, dass eben es militärisch begründete Vertreibung gab, dass es Hunderttausende geflohen sind, ohne dass die von Juden vertrieben wurden und Ähnliches. Und insofern ist das insofern eine selbstverschuldete Katastrophe, als dass es ein Resultat dieser Nichtanerkennung eines jüdischen Gemeinwesens in Palästina seitens der arabischen Führung war. Insofern weiß ich nicht, was daran. Es ist klar, was für ein Narrativ dahinter steht. Hinter dieser These, dass das ein Vorwurf sein soll, steht natürlich das Narrativ, die Israelis hätten eine systematisch geplante ethnische Säuberung betrieben, die von dem Historiker Ilan Pappé behauptet wird und die ich für eine Legende halte, tatsächlich, ja.
Zur angeblichen Gleichsetzung von postkolonialer Theorie und Antisemitismus haben Sie vorher eigentlich genügend gesagt, weshalb ich darauf jetzt verzichten würde. Vielleicht zur Bezeichnung der palästinensischen Bevölkerung als jahrelang antisemitisch verhetzt, sowie zur zivilen Bevölkerung als Schuld an der Schutzlosstellung der Juden.
Also das mit der Schuld an der Schutzlosstellung der Juden sollten die nochmal nachlesen, weil das einfach eine falsche Interpretation dessen ist oder einfach falsch ist. Die Schutzlosstellung der Juden wird betrieben durch einen postkolonialen Diskurs, der Israel dämonisiert und dadurch die Abschaffung des jüdischen Staates fordert und die Juden eben schutzlos macht und durch verschiedene Strategien der Dämonisierung. Und dann kommt jetzt nun die palästinensische Bevölkerung ins Spiel. Und natürlich, die ist seit Jahrzehnten antisemitisch verhetzt. Schauen Sie sich mal die Schulbücher an. Nur jetzt mal beispielsweise die Schulbücher, die die palästinensische Autonomiebehörde seit 2016 einsetzt. In diesen Schulbüchern existiert an keiner Stelle der Staat Israel. Wenn von Israel die Rede ist, dann nur in Anführungsstrichen. Auf Karten gibt es nur Palästina, gibt es nur arabische Städte. Es wird ein Märtyrerkult von palästinensischen Terroristen betrieben, die jüdische Zivilisten ermordet haben in den 70er und 80er Jahren. Es wird, und das glaubt man wahrscheinlich nicht, wenn man es nicht selbst gesehen hat, es wird geleugnet, dass das Judentum einen historischen Bezug zu dem Land Palästina hat. Es wird behauptet, ausschließlich Muslime und Christen hätten heilige Stätten in Jerusalem. Der Führer der palästinensischen Nationalbewegung, also beziehungsweise der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ist ein glühender Antisemit, der behauptet, dass Juden im Holocaust umgebracht worden wären aufgrund ihres sozialen Verhaltens oder ihres unsozialen Verhaltens. Ein zweiter Punkt ist, den habe ich auch in meinem Statement, der auf der Seite des Bündnisses gegen Antisemitismus zu finden ist, erwähnt, sind die Umfragen unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die ja eben seit Jahrzehnten diese revanchistische und antisemitische Hetze erdulden muss in den Schulen von Kindesbeinen an. Diese Zustimmungsraten sind verheerend, wenn es darum geht, Israel anzuerkennen. Eine absolute Mehrheit, immer mindestens 2/3 erkennen Israel nicht an in den letzten Jahren. Oder sind positiv eingestellt, wenn nicht nur gegenüber der Hamas, sondern auch gegenüber anderen Terrorgruppen, die beispielsweise im Westjordanland aktiv sind. Also hier ist eine sehr, sehr starke Israel-negierende Haltung vorhanden, weil hier keine Erziehung zum Frieden und zum Kompromiss und zur gegenseitigen Verständigung stattfindet. Und wer jetzt behauptet, das sei antipalästinensischer Rassismus, da kann ich nur sagen, ja, der leugnet die Fakten. Nur ein letztes Beispiel noch, die Anti-Defamation League hat 2014 eine weweltweite Umfrage gemacht zu 11 antisemitischen Statements. Da geht es immer darum, unter anderem, die Juden haben zu viel Einfluss auf die Medien, die Juden beherrschen die Finanzmärkte. Also ganz klassische antisemitische Statements, kein einziger israelbezogener. Und im Westjordanland und in Gaza zusammengenommen waren die Zustimmungsraten zu diesen antisemitischen Statements 93%. Ich glaube, der allerhöchste oder mindestens einer der höchsten Zustimmungsraten weltweit. Und insofern stehe ich vollständig zu dieser Aussage, dass die palästinensische Bevölkerung seit Jahrzehnten verhetzt ist. Es gibt natürlich auch kritische und andere Stimmen im palästinensischen Kontext, wie Bassem Eid oder Ahmad Mansour. Aber die riskieren ihr Leben, die müssen mit Personenschutz unterwegs sein, wenn die sich äußern, wenn die sich kritisch äußern zu diesen Tatsachen. Insofern ist auch meines Erachtens das, was da an Bewegung unterwegs ist, nicht pro-palästinensisch, weil es dem palästinensischen Volk schadet und weil es dieses antisemitische und revanchistische und vollkommen kompromisslose Narrativ gegen Israel weiter fortsetzt.
Vielleicht noch kurz zu dem meines Erachtens absurden Vorwurf, die AfD würde sie in jüngsten Anträgen im Bundestag zitieren.
Ja, das finde ich auch sehr lustig, aber diese Kontaktschuldgeschichten funktionieren bei Linken ja leider manchmal. Ich habe dann gesagt, ja, also in diesem sehr schlechten Papier von der AfD, das vermutlich dazu dienen soll, Antirassismus generell zu diskreditieren über diese postkoloniale Schiene, in diesem Papier wird auch Meron Mendel positiv zitiert, also der ehemalige Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte. Und der ist nun mir nicht bekannt für rechte Umtriebe, sondern für mein Verständnis manchmal sogar schon sehr verständnisvolles Zugehen auf die palästinensische Seite. Also das ist erstmal ja, lächerlich, ne, weil man da zitiert wird. Man kann nichts dazu, wer einen zitiert. Und der andere Punkt ist, in meinem Buch ist eine der Hauptthesen, dass es einige zentrale postkoloniale Ansätze gibt, die mit rechten Ideologien kompatibel sind. Also beispielsweise mit ethnopluralistischen Ideologien von Kulturen, von einer multipolaren Weltordnung, von der Verortung des Denkens, einer Geopolitik des Denkens, wie Walter Mignolo das nennt, der dekoloniale Theoretiker. Und diese Positionen übernehmen sie sehr stark von Karl Schmitt, dem Kronjuristen des Dritten Reiches, der von einem Zusammenhang von Ordnung und Ortung sprach beispielsweise. Also so ein universalistisches Denken, ein Denken, das eine unipolare Weltordnung anstrebt, das wird dort gar nicht mehr angestrebt, sondern eine Vielfalt von Völkern und Kulturen, die dann in einem nicht näher zu benennenden Diskurs Diskurs und Dialog miteinander stehen sollen und die vor allen Dingen auch ihre ethnokulturell spezifischen Rechte haben sollen. Das heißt, dann gibt es plötzlich chinesische Menschenrechte, russische Menschenrechte, iranische Menschenrechte und nicht universelle Menschenrechte. Das sind zwar nicht alle Postkolonialen, aber es ist ein sehr starker Strang bei den Dekolonialen. Und insofern würde ich diesen Vorwurf gerne zurückgeben. Also die dekolonialen Theoretiker oder einige Dekoloniale, die steigen mit rechtsradikalen Ideologien und antiuniversalistischen Ideologien ins Boot.
Gehen wir noch ein bisschen auf die Metaebene. Was für ein Begriff von Faschismus liegt denn hier eigentlich vor in dem Papier vom Studierendenrat? Und was für einen Begriff haben Sie denn?
Ich kann beim besten Willen nicht rekonstruieren, welcher Begriff von Faschismus da vorliegt. Es scheint mir einfach nur eine Beleidigung zu sein. Ich werde auch, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, rechtliche Schritte prüfen, ob das nicht hier eine Beleidigung ist. Aber, oder zumindest ja, die Rufschädigung. Ich halte das einfach für vollkommen substanzlose Beleidigung. Also ich sehe hier weder Rassismus noch Faschismus in meinen Positionen und kann deswegen auch nicht sagen, was diese Leute für einen Faschismusbegriff haben. Faschismus ist ja ursprünglich eine rechtsradikale Ideologie, die versucht, durch einen Führer und eine paramilitärische Bewegung sozialistische und liberale Bewegungen zu bekämpfen, die Arbeiterbewegung zu bekämpfen und die manchmal wie in Deutschland auch antisemitische Momente hatte. Wenn Sie in meinen Texten solche Motive finden, dann schreiben Sie mir gerne, dann versuche ich da dran zu arbeiten, aber ich habe da noch nichts gefunden.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde im Studierendenrat der Uni Freiburg der Beschluss gefasst, die Arbeitsdefinition antipalästinensischer Rassismus eines kanadischen Anwaltsvereins zu übernehmen. Jetzt werden alle kritischen Texte zu Antisemitismus, zu Café Palestine, das war ein Format der damaligen israelfeindlichen Szene, würde ich jetzt sagen, aber auch zu autoritären Gruppierungen an der Universität von der Website zu tilgen. Ohne Angaben zum Inhalt, sondern mit der bloßen Behauptung, sie seien rassistisch. Eine Debatte darüber wird verhindert und die Enthaltungen bei Beschlüssen dazu sind groß. Es macht den Anschein, als würden viele fürchten, als rassistisch diffamiert zu werden. Ihre Gedanken dazu?
Ja, der Antirassismus wird hier zu einem Vehikel für israelfeindliche und in großen Teilen auch antisemitische Kontexte eingebundene Bewegungen. Und das ist eine fatale Entwicklung. Und deswegen darf sich die Seite, die da unsicher ist, nicht, also oder die, ja, wie soll ich sagen, die Leute, die sich da enthalten, die sollten sich weiterbilden und sollten sich klar machen, dass das mit Antirassismus nichts zu tun hat, sondern dass hier ein revanchistisches, anti-israelisches und man muss auch sagen, wenn man sich das anguckt, was am 7. Oktober passiert ist, letztlich genozidales Narrativ durchgesetzt wird unter dem Vorwand des Antirassismus. Also ich weiß nicht, wie das bei dieser Gruppe ist, weil ich keine Informationen zu dieser Gruppe habe. Aber wenn man jede Kritik am palästinensischen Nationalismus als Rassismus diffamiert, dann hat man natürlich einen ziemlich platten Gedanken. Und zweitens nützt man auch den Palästinensern nichts. Denn dieser palästinensische Nationalismus hat das palästinensische Volk in den Abgrund geführt. Statt einen Kompromiss und einen Frieden mit der israelischen Seite auszuhandeln, der mehrfach schon möglich gewesen wäre. Also insofern kann ich nur sagen, Leute, die so agieren, schaden dem palästinensischen Volk mehr, als sie ihm nützen.
Wir kommen ganz langsam zum Ende, aber ich würde gerne die letzten Fragen noch stellen. Was sagt das Ganze denn über die Vorstellung von Wissenschaftsfreiheit aus, worauf im vorher besprochenen Antrag ja positiv Bezug genommen wurde?
Ja, zumindest ist dieses Canceln ein Beispiel dafür, dass eine Diskussion ja gar nicht mehr gesucht wird und dass man die Öffentlichkeit dazu erpressen oder drängen will, einfach das eigene Narrativ zu übernehmen. Und das ist in jeder Hinsicht geistfeindlich, demokratiefeindlich, meinungsfreiheitsfeindlich und wissenschaftsfreiheitsfeindlich. Es geht ja jetzt hier nicht um universitäre Lehre, sondern nur um einen Vortrag im Rahmen einer AStA-Veranstaltung. Aber dass hier keine sachliche Auseinandersetzung gesucht wird, sondern nur in einem, wie soll ich sagen, ja, hyperbolischen Modus des Rumschreiens Leute weggebissen werden sollen mit solchen Vorwürfen wie Faschismus und Rassismus. Es gibt natürlich Faschisten und Rassisten, so ist es nicht. Ja, aber wenn das so inflationiert wird und jede Kritik damit belegt wird, dann wird auch der Sache der Rassismus- und Faschismuskritik natürlich geschadet, weil wenn immer Faschismus gerufen wird, dann glaubt irgendwann gar keiner mehr, dass es sich irgendwo um Faschismus handeln kann. Also in der Tat, hier sollen Leute eingeschüchtert werden, hier will man auch mit so absurden Argumenten wie Weiße dürften nicht über Rassismus sprechen oder über Antirassismus sprechen, will man ohne Argumente machtvoll einen Diskurs durchdrücken. Und das muss verhindert werden. Und da müssen auch die universitären Gremien und da müssen auch die politischen Akteure wach werden. Wie gesagt, diese Kräfte glauben, dass sie auf der moralisch absolut richtigen Seite der Geschichte stehen. Die lassen keine Ambivalenzen zu. Kritik wird als Verrat gedeutet. Und insofern kann ich nur sagen, wenn sich so etwas durchsetzt im studentischen Umfeld, dann haben wir eine totalitäre Entwicklung. Und ja, das muss man nur bekämpfen.
Und als letzte Frage, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas ziemlich belastend ist. Wie gehen Sie persönlich damit um?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht eine zu persönliche Frage. Ich würde einfach erstmal sagen, naja, ich kenne solche Vorwürfe schon seit Jahren. Es steigert sich in letzter Zeit, selbstverständlich. Ich nehme das auch ernst und ich nehme vor allen Dingen ernst, welches Gewaltpotenzial in dieser angeblich pro-palästinensischen Bewegung zu finden ist. Die Beispiele, die sind ja alle gut dokumentiert in letzter Zeit. Deswegen nehme ich das sehr ernst und finde das auch schon ziemlich gruselig. Auf der anderen Seite will ich mich auch jetzt nicht zurückziehen. Und wenn das der Fall wäre, dann hätten die ja gewonnen. Es wäre nur gut, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen an der Universität, selbst wenn sie nicht meine Meinung teilen, die ja manchmal vielleicht sehr zugespitzt ist, sich dafür einsetzen, dass solche Einschüchterungsversuche nicht möglich sind und dass solche Leute in die Grenzen gewiesen werden. Und auch Dialoge, die dann von Universitätsseite mit solchen Protestcamplern geführt werden, die aber selber fordern, andere zu boykottieren und zu canceln, halte ich für vollkommen kontraproduktiv, weil es den Leuten nur einen Fuß in die Tür der Verwaltung und der universitären Strukturierung gibt. Und das muss ebenfalls verhindert werden. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Aufgabe für viele Akteure.